Ich muss jetzt nicht 20 auf einmal machen, jeden Tag eine. Und das dann als allererstes direkt morgens zu machen, bevor man in was reinstartet. Und da auch wieder eben nicht, es wird umso schlimmer, umso größer der Berg ist. Ja? Also nicht, ich muss jetzt gleich alle 20 ekligen Sachen machen und ich nehme mir jetzt hier den ganzen Tag und mache 20 eklige Sachen, den ganzen Tag lang nur ekliges Zeug, sondern dann wirklich jeden Tag eine mini kleine Sache.
Du lernst heute, was Prokrastination eigentlich ist. Du erfährst einen Weg, wie du rausfindest, woher kommt deine Prokrastination und dann natürlich auch, was kannst du dagegen tun? Viele wertvolle Tipps erwarten dich.
Schon wieder Podcast? Anmoderation. Jetzt wird's knapp. Herzlich willkommen zum 121 Watt Podcast, bei dem wir über Prokrastination sprechen. Das kennen wir alle im Business. Ich komme nicht aus dem Knick. Und weil ich jetzt mit Knick schon wieder fertig bin, geht's jetzt ab zum Patrick. Der war gut.
Erwischt. Und ich freue mich sehr, denn ich glaube, wir kennen das alle aus der Schulzeit bis heute, dass man vor sich irgendwas herschiebt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir unsere Expertin dabei haben. Sandra Mederer hat die gesamte digitale Arbeitswelt durchgespielt, von innen erlebt, inklusive auch Burnout. Und heute gilt sie wirklich als Coach und Gründerin von The Mind Farm und hilft halt uns Menschen dabei, erfolgreich zu sein, aber ohne sich selbst dabei zu verlieren. Sandra, für die, die ich frecherweise noch nicht kenne, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Danke schön. Erstmal für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Und was mache ich, warum tue ich es, warum liebe ich es? Gerade in unserer digitalen Arbeitswelt ist es einfach alles so viel oft und wir wissen eigentlich gar nicht mehr so richtig, geht es überhaupt, dass wir irgendwie das hinkriegen, dass es uns gut geht, aber dass wir trotzdem ja unser Zeug auch erledigt bekommen? Und geht es irgendwie beides so gleichzeitig? Und ich habe es für mich irgendwann rausgefunden, ja, es geht. Und irgendwie dachte ich oft so, naja, Chef schuld, Abteilung schuld, Firma schuld. Und habe dann irgendwann rausgefunden, man hat doch deutlich mehr so Möglichkeiten, die man selbst so machen kann. Und das hat mich dazu bewegt, das zu tun, was ich tue. Und mein Ziel ist es einfach, die Arbeitswelt zu verändern, zu einer Arbeitswelt, wo wir alle gut arbeiten können, einen geilen Job machen, und uns aber trotzdem gut geht. Ja, und da begleite ich eben Teams gut. Und Einzelpersonen.
Ja, das klingt sehr gut. Ich glaube, genau das will ich. Aber Sandra, ich habe jetzt gerade, wo wir angefangen haben, das Wort Prokrastination verwendet. Vielleicht leveln wir uns mal so zusammen und schauen, was ist das eigentlich? Also Sandra, was versteht man denn eigentlich unter Prokrastination?
Spannende Frage. Darf ich die zurückgeben? Mich würde nämlich direkt erstmal interessieren, was ihr denn darunter versteht, weil ich glaube, da gibt es so viele unterschiedliche Sichtweisen. Und was denkt ihr denn dazu? Was ist es?
Also, für mich, also ich sehe mich total als absolutes Prokrastinationsopfer. Für mich ist Prokrastination so, keine Ahnung, ich habe in einer Stunde einen Call und muss mit dem Kunden was besprechen und jetzt hätte ich noch schön entspannt Zeit, mir bei einer Tasse Kaffee alles für diesen Call vorzubereiten. Aber stattdessen fällt mir dann ein, ich sollte ganz dringend noch die Spülmaschine ausräumen und außerdem noch schnell Wäsche machen, weil wenn ich jetzt noch schnell Wäsche mache, dann kann ich auf der Terrasse noch trocknen und dann geht das so lange, bis ich noch 20 Minuten habe für den Call. Um mich auf den Call vorzubereiten und dann aber, jetzt schnell. Und dann nichts mehr Kaffee und nichts mehr entspannen, sondern sich schnell durcharbeiten. Also das ist so Prokrastination, wie ich das empfinde. So lange
und ganz kurz, Sarah, sieht man diese ganzen offenen Browser-Tabs bei dir dann noch so als Spur? Das Fenster ist noch so halb offen und das ist da so halb oder ist alles dann fertig?
No. Also ich bin dann, meistens kriege ich es dann schon ganz gut hin. Ich bin immer überrascht. Tatsächlich, während des Studiums habe ich mir immer selber dabei zugeschaut und dachte mir, ich bin mal gespannt, wann ich mit der Nummer aufs Gesicht falle. So immer voll. Last Minute, das ganze Wochenende dann durchlernen, so gut wie lernen. Ich habe mich immer so von außen dabei beobachtet und habe mir gedacht, ich bin mal gespannt. Und das hat das ganze Studium über geklappt und habe dann irgendwann eingesehen, das ist halt so, wie ich bin. Also ich krieg's hin. Das ist alles dann immer super, aber nervlich bin ich halt dann schon ziemlich durch. Also der Kunde sieht die Tabs nicht mehr, aber die schließe ich quasi in dem Moment, in dem ich in den Call komme, mache so klick, 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 noch schnell alles zu. Tada, da bin ich. Wie ist bei dir, Patrick? Was ist für dich Prokrastination?
Also ich wusste halt gar nicht, dass ich prokrastiniere, schon in der Schulzeit. Also immer wirklich last minute dann gelernt, Hausaufgaben gemacht, bis hin irgendwie zur nicht ergonomischen Haltung im Auto, auf dem Schoß irgendwie noch den Aufsatz geschrieben. Und das Schlimme ist, ich bin sogar ansteckend. Also kurze Anekdote mit unserem Co-Trainer Jens Neumann. Werde ich nie vergessen, da hatte er dann eine Inhouse-Anfrage für ein Duett mit uns beiden. Und wir hatten irgendwie noch so, keine Ahnung, gefühlt ein halbes Jahr Zeit. Und er so denkt, ja, wollen wir jetzt gleich mal einen Termin machen, um uns vorzubereiten? Ich so, what? Ja, also, aber die Frage ist natürlich, Sandra, deswegen, also Sarah und ich nutzen das hier ja immer komplett eigennützig, so auch ein bisschen auf therapeutischer Ebene. Nein, was ich natürlich auch ganz oft damit assoziiere, ist Prokrastination nicht auch irgendwie nur ganz höflich formuliert, einfach Disziplin? Oder wie würdest du es beschreiben?
Also Disziplin alleine ist es nicht. Also okay. Oft ist es ja so, dass man sich denkt, ah ja, Mensch, Prokrastination, komm ganz ehrlich, du bist schon auch einfach ein bisschen faul, ne? Reiß dich mal ein bisschen mehr am Riemen und dann wird das schon.
Ja, genau.
Nee, genau das ist es eben
morgen,
nicht.
Morgen, bloß nicht heute, sagen alle faulen Leute. Das, ja. ist so der Boomer-Talk jetzt, oder?
Ja, genau. Ja, das ist, ja. Das, glaube ich, was es im Volksmund so ein bisschen ist, ne? Und wo dann auch häufig Leute sich, glaube ich, auch gar nicht trauen zu sagen, dass sie prokrastinieren, ja? Also ich weiß nicht, wie viele Leute, die jetzt den Podcast genau dann so, den heimlich hören und niemandem sagen, ja, dass sie es gehört haben, weil man sich denkt, ich darf ja nicht zugeben, dass ich eigentlich prokrastiniere, ja? Weil dann bin ich ja faul. Und bin scheinbar nicht diszipliniert genug, aber das ist es überhaupt nicht. Nee. Also aus meiner Sicht gibt's bei Prokrastination, man kann es so ein bisschen in zwei grob Kategorien einteilen. Also das eine ist aus meiner Sicht wirklich dieses Prokrastinieren oder erstmal allgemein. Also Prokrastinieren bedeutet, ich schiebe Dinge auf. Ich sollte Dinge tun, ja, schieb sie auf. Punkt. Ganz sachlich betrachtet, ja. Und dann, was steckt jetzt dahinter? Keine Faulheit, sondern entweder ist es was zu unklar. Also zu unklar bedeutet jetzt entweder, ich weiß eigentlich gar nicht, was wird genau von mir erwartet. Ich weiß eigentlich gar nicht, was muss ich genau bei der Aufgabe machen. Ich weiß, vielleicht ist die Aufgabe auch einfach zu groß und ich weiß deswegen nicht genau, was ich machen soll. Oder ich weiß zum Beispiel vielleicht auch gar nicht, wofür ist es eigentlich gut. Ich habe da irgendwie so eine Aufgabe, ist auf meinen Tisch gefallen. Ja. Irgendwie der Chef hat sie mir gegeben. Ich habe gar keine Ahnung, wieso vielleicht. Oder es ist irgendwie so ein klassischer Prozess. Man macht das halt so und ich frage mich, wofür eigentlich? Hat das irgendeinen Sinn?
Spannend. Mir mit der Einkommensteuererklärung. Ich weiß logisch schon, wofür das sinnvoll ist, aber ich hasse das.
Ja, aber können wir das nicht auch noch ganz kurz auf den Funnel übertragen, also auf die Kundenreise? Mhm. Also es ist auch oft vielleicht auch Überforderung. Also weißt du, Sandra, ich stehe im Supermarkt, wollte eigentlich Quark kaufen, aber es sind dort 20 unterschiedliche Quarks vor mir. Und dann prokrastiniere ich doch auch, oder? Und sage, oh nee, so wichtig ist es auch wieder nicht. Will doch kein Quark, weil ich überfordert bin durch zu viel Auswahl.
Ja.
Oder
ja, ich glaube, das ist dann
auch
so, das ist so die zweite Kategorie, an die ich gedacht habe. Also das eine ist wirklich, mir ist quasi so unklar, wofür ist das? Was ist es genau? So. Und das andere ist dann so dieses, da kommen dann so eher unsere Gefühle mit ins Spiel, ja.
Ja.
Wo dann negative oder unangenehme Emotionen irgendwie kommen, auch wenn uns das vielleicht in dem Moment gar nicht so bewusst ist. Und die führen dann dazu, dass wir es nicht machen. Und da gibt es dann aus meiner Sicht auch wieder, wenn wir in diesem, wir haben so Bäumchen quasi, wir haben entweder Unklarheit oder Emotionen. Und bei den Emotionen gibt es dann wieder zwei Bereiche. So grob Bereiche. Das eine ist Überforderung, so wie du gerade gesagt hast, du stehst am Quarkregal, genau, 20 Quarks, oh, es ist mir jetzt zu viel, dann lasse ich es einfach ganz, dann nehme ich halt gar keinen Quark, komm. Oder,
ja, genau.
Oder so am Ende, ich kaufe immer wieder den gleichen Käse, ich kaufe immer wieder den gleichen Joghurt, weil es ist einfach zu viel, ich habe keine Lust, so, ja. Das ist mir zu viel Überforderung, ich nehme einfach das, was ich kenne. Und die andere Variante neben der Überforderung oder um vielleicht nochmal die Überforderung auch jetzt so im Unternehmenskontext ein bisschen greifbarer zu machen, ne? Überforderung ist zum Beispiel auch, ich habe hier ein komplett neues Projekt. Also ich soll zum Beispiel, weiß ich nicht, neue Webseite aufbauen, ja? Ich weiß, ich habe eine neue Webseite. Oh mein Gott, also wo zur Hölle soll ich denn da bitte anfangen? Oder genauso auch, was du vorher gesagt hast, hier mit Seminar vorbereiten, neues Seminar. Ja, also neues Seminar ist auch so ein Riesenprojekt. So ja, wo übel. Zur Hölle fange ich denn da bitte direkt an? Da ist erstmal die absolute Überforderung, dann fange ich lieber gar nicht an. So.
Das ist also neues Seminar sieht bei mir immer so aus. Ich recherchiere, ich mache mir dann so einen schönen Ordner irgendwie in meinem Browser und recherchiere mich dumm und dusselig und dann habe ich so viele, und da ist wieder, kommt dann die Überforderung, dann habe ich so viele Impulse, dass ich mir denke, boah, nee, ich mache jetzt wieder zu, ich mache das nächste Woche.
Ja, genau. Wahnsinn. Ja, ganz kurz, weil was ich krass finde, ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuschauer extrem wichtig. Ich glaube, erstmal fühlt sich das gar nicht wie eine Belastung an. Mhm. Aber ich merke, ich hatte zum Beispiel einen Task mit einer Aufnahme für ein E-Learning-Produkt und das habe ich sehr lange vor mich hingeschoben. Grüße gehen raus. Und als ich es dann aber gemacht habe, habe ich gerade erstmal gemerkt, was für ein unbewusster Brocken von mir abgefallen ist. Mhm. Also wirklich, also wir sind ja jetzt hier kein Gesundheitspodcast, irgendwie jetzt heute schon, aber unterschätzt bitte nicht, wie unbewusst einen das belasten kann. Ich habe mich richtig erschrocken, Sandra. Mhm. So.
Ja, und ich glaube, man darf vor allem nicht unterschätzen, das ist jetzt ein so ein Projekt, ne?
Genau.
Aber wenn man mal ehrlich ist, wie viele Sachen hat man, die man parallel laufen hat? Und häufig sind es ja auch so die kleinen Aufgaben. Da ist das zwar jetzt vielleicht nicht der ganz große Brocken, der abfällt, aber am Ende sind es halt immer mehr Steine, die sich da auftürmen. Und die können dann auch, wenn man da so viele Steine hat, die da irgendwie sich aufsammeln, die führen dann nochmal mehr dazu, dass man prokrastiniert. Wenn man dann ja irgendwie so nochmal zusätzlich das Gefühl bekommt, ich kann das alles in der Summe auch gar nicht mehr erledigen. Und dann kriegt man nochmal mehr dieses ungute Gefühl in sich, was einen dazu führt, dass man letztlich am Ende noch weniger macht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal ist es ja gerade erst recht dann so, wenn der Schreibtisch komplett voll ist, wo man eigentlich erst recht anfangen sollte, weil er komplett voll ist, dass man dann noch mehr prokrastiniert. Das ist genau das, weil man innerlich dieses Gefühl hat, boah, es ist so viel, dass ich das kann ich gar nicht schaffen, komplette Überforderung, dass man dann eben in diese Prokrastination geht. Das heißt eben, dieses Prokrastinieren ist eigentlich eine Art von Emotionsregulation. Ja,
spannend.
Und den zweiten Teil, den es eben noch gibt, den wir jetzt noch nicht hatten, ist das Gegenteil von der Überforderung. Das Gegenteil ist die Unterforderung. Ja. Manchmal gibt es auch so Sachen, bei mir ist das sowas wie Rechnungsschreiben, Buchhaltung, nicht so meine Lieblingssachen, ja. Die auch eher stupide sind und die mir überhaupt keinen Spaß machen, das sind auch so Klassiker. Da ist dann das Gefühl, was da drunter liegt, ein anderes. Da ist es eher so diese Unlust und dieses, es macht mir keinen Spaß, was dann eben auch so ein ungutes Gefühl ist, dass man es dann lieber lässt.
Spannend.
Das kenne ich
total. Also, bist du denn schon Privatier? Weil ich würde jetzt Sarah mir unterstellen, also für mich ist es eine richtige Motivation, eine Rechnung zu schreiben, weil es für mich dieses belohnende Instrument ist, oder? Also gerade wenn man so 2-3 Tage Trainings hinter sich hat, ist das für mich so der gebührende Abschluss, oder Sarah?
Ja, für mich auch total. Also Rechnung schreiben mache ich lebend gerne. Nee, so also klick, klick,
piu, weg
damit. Und dann
fühle ich mich
wie so ein Keks. Hier hast du deinen Keks. Hast du fein gemacht. Aber Buchhaltung bin ich bei dir. Also Buchhaltung, Umsatzsteuer, Voranmeldung und solche Späße. Belegebuch.
Nee, ich bin kein Privatier. Also ihr dürft euch gerne bei mir melden, wenn ihr was braucht. Aber ihr habt den Vorteil, es dauert lang, bis ihr eine Rechnung bekommt.
Genau. Sehr, sehr gut. Ja, okay. Ich fand das ganz spannend, weil du gerade nicht das Symptom angesprochen hast, sondern vielleicht auch eine Lösung für die Ursache, nämlich die Emotion. Mhm. Weil oft wirst du ja, glaube ich, dann bei dem Thema mit Produktivitätstechniken arbeiten. Mhm. Aber das ist ja oft Symptombekämpfung.
Total, total. Genau das ist es, ja. Ich glaube, deswegen ist es auch oft, dass diese ganz klassischen Methoden nicht so fruchten, weil das halt so eine Symptombekämpfung ist.
Genau.
Und dann
am Ende sind so, die Leute. Ganz kurz, Sandra, so klassische Methoden, so Pomodoro-Technik und sowas, meinst du mit also das jetzt mal, weil haben bestimmt einige schon so Methoden gehört. Nenn doch mal so ein paar, wo du sagst, die werden ganz häufig genannt, aber wenn man die einfach nur so obendrauf wirft aufs Thema, dann ist es vielleicht nicht maximal effektiv. Was haben die Leute da draußen denn vielleicht schon mal gehört, so an Methoden?
Ja, also an Methoden. Zum Beispiel ist es eben die Pomodoro-Technik, wo du dann wirklich sagst, okay, ich mache das jetzt nur eine bestimmte Zeit. Ansonsten, was es natürlich noch so für Sachen gibt, ist Eat the Frog, also die unangenehmste Aufgabe als erstes morgens machen. Ja. Oder ansonsten ist es natürlich wirklich so der Klassiker, komm, Arschbacken zusammenkneifen, geht schon. Ja, reiß dich mal ein bisschen am Riemen, ja. Was gibt's denn sonst noch so für Klassikermethoden? Naja, eine Klassikermethode ist auch noch, fang 5 Minuten an. Mach einfach mal 5 Minuten, erlaub dir aber nach den 5 Minuten dann auch aufzuhören, ja. Mhm. Wobei ich glaube, wenn wir jetzt so diese, das sind so die absoluten Standards, glaube ich, wenn wir uns die betrachten, die sind alle an sich nicht schlecht, ne? Ich glaube, das, was nur wichtig ist bei der Geschichte auch, es muss wieder die richtige Methode sein. Ja. Mhm. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel überfordert bin und dann Eat the Frog mache, dann passt das einfach nicht, weil Eat the Frog ist eben zum Beispiel für Buchhaltung. Ja, dann, ich mache die dann direkt morgens als erstes, ja. Oder diese 5-Minuten-Methode ist auch das Richtige für eben, ich habe eigentlich keine Lust auf die Aufgabe. Aber eher, wenn ich überfordert bin, ist das vielleicht nicht genau das Richtige. Wenn ich überfordert bin, dann sollte ich eher gucken, okay, was könnte mir denn jetzt Sicherheit geben? Was bräuchte ich vielleicht auch für eine externe Unterstützung? Oder wie, oder okay, die Aufgabe ist zu groß. Wie kann ich denn jetzt diese Aufgabe wirklich in so kleine Schritte unterteilen, dass ganz, ganz klar ist, was das nächste ist und dass ich mit diesem nächsten Schritt einfach nicht scheitern kann? Weil der so minimal klein ist, dass es unmöglich ist, da zu scheitern. Und dass man eher eben gucken muss, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade und wie kann ich dann die Methode darauf anpassen? Und überhaupt mal diesen Schritt auch zu gehen und sich zu erlauben, erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich gerade der Ursprung? Weil meistens ist es ja so, dass wir haben dann den Berg und wir sind am Prokrastinieren und dann versuchen wir uns eben da so künstlich reinzudrücken und komm, ich schnapp mir jetzt hier noch irgendeine Methode und prügel mich da rein, ohne uns eben vorher zu fragen, was ist denn eigentlich der Hintergrund? Und allein dieses überhaupt mal festzustellen, jetzt gerade bei der Überforderung, das kann man nämlich noch unendlich weiter dann wahrscheinlich aufdröseln. Oft ist es zum Beispiel auch die Angst vor Versagen. Die Angst davor, dass der Chef dann am Ende sagt, es ist nicht gut, dass ein Kollege sagt, es ist nicht gut, ja. Überhaupt erstmal zu gucken, was ist es denn hier eigentlich? Oder sind es Selbstzweifel, dass ich das selbst nicht schaffe, dass ich vielleicht hier bei der Präsentation irgendwie versagen werde, ja. Was ist es denn eigentlich, was dahinter steckt? Und oft, wenn man das einfach nur benennt, ist man schon mal 3 Steinchen leichter. So.
Verstehe. Ja. Bedarf aber natürlich, dass ich selber das erkenne. Wir sind ja jetzt vor allem im Unternehmenskontext.
Ja.
Liegt die Verantwortung dann auch bei der Person selbst? Oder ist hier auch das Unternehmen in Sachen, ne, Führung, Feel-Good-Management in der Verantwortung, das frühzeitig zu erkennen und die Person zu begleiten oder auch zu helfen?
Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, bei Prokrastination ist es viel erstmal bei der Person selbst, weil von außen sieht man nicht, wer prokrastiniert. Also häufig denkt man sich, die Person, die hat es voll im Griff und weiß gar nicht, wie häufig die Person prokrastiniert. Deswegen glaube ich.
Und dann ist es auch zu spät schon. Ja. Krankheitsbedingt aus oder so, ne?
Ja, genau. Ja. Und meistens ist es ja so, wie Sarah vorher auch gesagt hat, naja, dann schafft sie es am Ende doch schon irgendwie alles, ne? Viel prokrastiniert und irgendwie klappt es dann halt doch, ja? Und ich glaube, das ist, deswegen ist es super wichtig, dass jeder für sich überhaupt mal da auch ehrlich ist. Prokrastination heißt nicht, dass man hier irgendwie versagt hat, dass man faul ist oder irgendwas. Prokrastination sagt einfach nur was darüber aus, was hier gerade in der Sache Fakt ist, ja, also was hier gerade einfach, wie es einem mit dieser Aufgabe geht. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir da ein bisschen mehr hinschauen. Und dann ist es aber natürlich schon auch wichtig, dass Unternehmen generell und vor allem Führungskräfte auch ein bisschen ein offenes Auge dafür haben, wie geht es denn meinen Mitarbeitern? Und auch viel mehr aus meiner Sicht mehr Räume öffnen, wo auch solche Sachen geteilt werden können. Also wo man dann zum Beispiel auch mit gewissen Check-in-Fragen oder so arbeitet, um auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geht's meinem Mitarbeiter denn gerade wirklich? Nicht nur sachlich die Themen abzuarbeiten, sondern wirklich auch einen Raum zu haben, wo man mal über sowas sprechen kann und dann vielleicht auch die Möglichkeit hat, rechtzeitig überhaupt zu erkennen, oh, derjenige, der ist wirklich, hat ein schwieriges Prokrastinationsthema. Das heißt, da sollten wir vielleicht mal tiefer hinschauen, was da vielleicht für Muster drunter liegen, ob das jetzt am Ende einfach zu beheben ist oder ob es da vielleicht ein bisschen einer größeren Begleiterung bedarf.
Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich so, wir haben im Prinzip haben wir ja zwei Ebenen. Entweder so die Selbstanalyse, also wir hatten ja jetzt gerade die Teamebene, wo wir sagen, da müssen wir genau hinschauen, wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen, vielleicht auch zu erkennen, wenn jemand vielleicht immer super hektisch wird, kurz vor Deadline nicht mehr ansprechbar ist, ist zum Beispiel, finde ich, so ein klares Symptom oder sag ich, muss ich dabei sein bei dem Meeting? Ich habe morgen Deadline, den Satz kennen wir alle.
Total.
Ich habe morgen Seminar, bin ich wirklich nötig in dem Meeting? Wenn man das sehr oft hört, finde ich, wäre das jetzt so ein Warnsignal. Mhm. Und wenn es um mich selbst geht, dann vielleicht eben, wie du gesagt hast, die erste Frage so, warum schiebe ich es eigentlich auf?
Ja.
Schiebe ich es auf, weil es was ist, was ich nicht mag, was mich, wie du sagst, unterfordert, was mich langweilt oder überfordert es mich und ich muss dafür dann herausfinden, was braucht es denn, dass es mich nicht mehr überfordert.
Genau.
Jetzt sind wir sehr stark im analytischen Teil. Mhm. Jetzt wollen wir so ein bisschen in den Lösungsteil übergehen. Was für Tipps hast du? Vielleicht so auf Basis dieser drei Elemente. So, woher kommt Prokrastination, wenn ich um mich selbst mich kümmern möchte? Und wie kann ich es als Teamlead managen? Also, was kann ich tun gegen Prokrastination? So, vielleicht Tipps für, wenn ich jetzt morgen an den Schreibtisch gehe oder jetzt wir nach unserem Gespräch hier wieder an den Schreibtisch gehe und es ist alles viel zu voll und eigentlich habe ich noch mal viel mehr Bock, die Spülmaschine auszuräumen, als irgendwas anderes.
Ja.
Und das heißt schon viel, wenn ich Bock habe, Spülmaschine auszuräumen.
Okay, fangen wir mal an mit der Führungskraft. Also aus meiner Sicht, wenn die Führungskraft feststellt, da prokrastiniert jemand, anstatt irgendwie zu sagen, Druck zu machen und zu sagen, das muss jetzt aber los und mit Druck zu versuchen, denjenigen reinzupushen, lieber mal die Rückfrage zu stellen, was ist es denn? Warum machst du es denn nicht? Was hält dich gerade davon ab? Und eher mal zu gucken, um eben dann im Miteinander quasi das, was man für sich selbst macht, auch mal ein bisschen mehr zu verstehen, was hält denn die Person davon ab? Und dann eben eine passende Lösung zu finden. Und dann zum Beispiel, dann merkt man vielleicht, oh, die Person ist eigentlich mit der Aufgabe total überfordert. Und dann hat man die Möglichkeit als Chef zu sagen, okay, gut, welche Unterstützung brauchst du denn von mir? Und ist dann eben in einer passenden Lösung und nicht in einfach dem Pauschaldruck. Das ist, glaube ich, das, was man als Führungskraft tun kann, da erstmal das besser verstehen. Und was kann man jetzt als Person, Einzelperson wirklich tun?
Noch ganz kurz dazu. Das setzt ja voraus, dass ich in einem Unternehmen bin, wo man offen über auch eine Fehlerkultur spricht.
Mhm.
Weißt du, also ich denke gerade an das Szenario, wir sind ja, ne, alles sind jetzt Startups, Scales-up, extremer Leistungsdruck, noch mehr durch KI natürlich am Einsatz, du bist jetzt besser, schneller, sich dort dann einzugestehen, ich brauche Hilfe, weil es ist jetzt kein Fehler, aber ich möchte mich ja selbst irgendwie, optimieren oder auch besser arbeiten können, aber setzt ja voraus unglaubliches Vertrauenslevel bei der Führungsperson.
Ja, absolut. Ich glaube, dass es braucht nicht unbedingt im Gesamtunternehmen diese Kultur, ist natürlich hilfreich.
Klar.
Es braucht aber auf alle Fälle dieses Vertrauen hin zur Führungskraft und vielleicht auch noch so das eine Ebene höher, so zumindest in einem gewissen Maße. Ja, ich glaube, da ist es natürlich wichtig, das vielleicht erstmal aufzubauen, ja. Über dieses Thema könnten wir wahrscheinlich auch nochmal mindestens einen Podcast machen.
Klar. Ja.
aber ich glaube, hier vielleicht nur zwei Grundideen. Zum einen Vorleben, also auch wirklich selbst mal Fehler eingestehen, selbst mal vielleicht auch sagen, boah, ey, mir ist gerade alles zu viel irgendwie oder ich bin gerade nicht gut drauf. Und anzufangen, einfach selbst mal zu teilen, das schafft unglaubliches Vertrauen und das andere überhaupt eben erstmal anfangen, Raum zu schaffen und überhaupt mal zu fragen, abseits jetzt von, wie läuft's mit den Projekten, wie geht's dir eigentlich gerade? Ganz simpel.
Total.
Ja.
Spannend. Okay.
Und dann
danke.
Halt nicht
nur
direkt,
als kurzer Exkurs.
Ja. Und dann halt nicht direkt auch reinzugehen in dieses, wenn derjenige sagt, oh, mir geht's nicht so gut, ja komm, wird schon wieder, sondern wirklich einfach auch, das heißt jetzt nicht, dass man hier eine Therapiestunde öffnen muss, ne? Aber wirklich einfach überhaupt mal ein bisschen Raum zu schaffen, dass die Leute sich anfangen können zu öffnen.
Genau, aber da, genau daran geht es mir, Stichwort Therapie, weil das ja auch noch etwas ist, also ich hoffe, dass es besser wird, aber es wird immer erstmal als Schwäche ausgelegt, immer noch. Ne? Also in Amerika ist es ja sogar eher Lifestyle, auch von einem, da heißt es doch nicht Therapie, sondern Life Coach.
Ja.
Ne? Und hier sind es, glaube ich, ich habe mal gerade gesucht, 2,1 Millionen Menschen gerade mal in Deutschland, die von sich aus aktiv in eine Therapie reingehen, zum Beispiel.
Ja.
Und das ist jetzt ein viel kleinerer Schritt zum Beispiel, einfach mal innerhalb der Arbeitswelt auf Kolleginnen oder die Führungskraft zuzugehen und das dann vorzuleben, finde ich extrem sinnvoll. Ja, ja. Okay.
Ja, genau, und dann die persönliche Ebene. Also eben erstmal, wie wir es gesagt hatten, sich quasi selbst fragen und so ein bisschen erforschen, okay, was steckt jetzt eigentlich gerade dahinter? Ist es eben entweder, ist es mir eigentlich total unklar, weiß nicht, warum, weshalb, wohin? Oder ist es eben dann entweder dieses Überforderung oder Unterforderung? So mal ein bisschen reinspüren, welche der drei Kategorien ist es denn vielleicht, ja? Und dann vielleicht ein bisschen genauer gucken, ah, okay, ich bin jetzt in der Überforderungskategorie, okay, was genau ist es denn, was überfordert mich hier? Und dann ein bisschen genauer reinzugehen. Und meistens ist es so, dass dann die Lösung auch schon relativ klar wird. Ja? Aber generell kann man jetzt sagen, um vielleicht mal so ein bisschen Standardlösungen für die drei Kategorien zu haben, sind wir in der Überforderung als erstes mal, dann ist meistens die Lösung zu sagen, okay, entweder mir fehlt Wissen. Wie kann ich mir als erstes Wissen aneignen, damit ich dann mich nicht mehr überfordert fühle? Was ist das, der erste kleine Schritt? Wo kriege ich Wissen her? Kollege, YouTube, Blog, was auch immer, Podcast. Wo kriege ich jetzt dieses Wissen her, um meine Überforderung zu senken? Oder ist die andere Möglichkeit ist, okay, ich schneide es mir so klein, dass dadurch die Überforderung sinkt.
Ah, okay. Ja,
also nicht eben, wenn wir wieder dieses Beispiel haben von, ich habe die gesamte Webseite als jetzt als neue Aufgabe, dann zu sagen, okay, als allererstes überlege ich mir mal eine Struktur oder irgendeine kleine Unteraufgabe, die halt nur so eine halbe Stunde vielleicht dauert.
Klar.
Und dann zu sagen, okay, damit ist es auch okay. Ja. Und aus der Aufgabe ergibt sich dann die nächste. Genau, was gibt es ansonsten noch bei Überforderung? Ich glaube, das sind so die wichtigsten. Nee, ein drittes noch. Bei Überforderung, gerade dann, wenn es zum Beispiel zu tun hat mit auch irgendwie Angst, erfülle ich die Erwartungen eines anderen? Dann vielleicht erstmal zu sich selbst zu fragen, bin ich mir überhaupt der Erwartungen des anderen klar? Und gegebenenfalls zu der anderen Person zurückzugehen und zu sagen, was genau erwartest du? Genau. Ich glaube, das sind so in der Kategorie Überforderung. Sarah, du wolltest gerade noch was sagen, sorry.
Ja, ich wollte noch so eine kleine Ergänzung geben. KI ist da großartig, wenn man weiß wie. Weil wenn du hergehst und sagst, löse mir das Problem mal, dann bist du total überfordert. Weil dann kommt da, je nachdem, wie du gepromptet hast, ein Roman raus, der dann nicht mit dem zusammenpasst, was du in ersten Ansätzen der Struktur im Kopf schon hattest. Und dann ist es so, das, was ich im Kopf hatte, klang gut. Das, was die KI jetzt da sagt, klingt gut. Was mache ich denn? Und dann ist noch mehr. Wenn du aber sagst, pass auf, ich habe folgendes Problem, das möchte ich gerne lösen, ich bin überfordert, also tatsächlich auch mit der Kommunikation, also offen und ehrlich mit deiner KI kommunizieren, nee, aber du gibst halt Informationen mit. Und du sagst, dass du nicht das Problem beschreibst, das du lösen musst, sondern das Problem, das du tatsächlich im Moment hast, zu sagen, ich habe ein Problem, dieses Problem zu lösen, weil ich den Ansatzpunkt nicht habe. Geh das mit mir Schritt für Schritt durch und erarbeite mit mir Schritt für Schritt die Lösung des Problems. Nicht löse das Problem für mich. Weil dann schmeißt dir die KI eine Lösung hin, die dich noch mehr überfordert. Sondern zu sagen, pass auf, mein Problem ist, ich weiß nicht, ich bin überfordert mit der Lösung des Problems und jetzt machen wir es schrittweise. Und das ist tatsächlich so, bei häufig KI, ja, können wir ja nehmen, kann er das Problem für uns lösen? Ja, weil wir wollen ja häufig das Denken nicht zu 100% abgeben. Und dann stehst du da mit deinem ersten groben Konzept, das du im Kopf hattest und dem vollkommen ausgearbeiteten, manchmal auch Schwachsinnskonzept der KI und dann hast du noch mehr auf einmal. Und deswegen eben nicht das Problem lösen, sondern das Problem, bei dem du gerade steckst und das ist, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll.
Ja, super nicht guter Punkt. Ja.
Problem lösen.
Ja, voll cool. Ja.
Ja. Was ich da immer ganz spannend finde, was wäre, wenn die jetzige Sandra auf ihre damalige Sandra trifft, weil du bist ja auch da durchgegangen, gehst ja auch offen damit um, ne? Daraus ja auch deinen Ansatz, die Menschen zu begleiten. Was ich da mal krass finde, so das Gedankenexperiment, hättest du damals auf dich gehört und welchen Rat hättest du dir gegeben? Weil das finde ich so schwer, weißt du? Also,
ja.
Weil hätte ich sogar auf mich selber damals gehört, also zum Beispiel in meinem ganzen hormonellen Pubertätschaos, wäre da jetzt der jetzige Patrick, würde ich mir da glauben, ich glaube, ich wäre so stur, da so in meinem Fokus oder eben Nicht-Fokus drin, würde ich darauf hören. Aber wie erreicht man da die Menschen? Weil, was ich zum Beispiel gut fand, ist ja auch erstmal so eine ganz simple Frage, da bin ich mich ja selber, wie geht's dir? Ja. Dann neigen ja alle dazu sagen, gut, nächstes Thema. Aber diese Frage mal länger im Raum stehen zu lassen, macht ja auch schon mal oft, ne, sehr viel.
Ja.
Und wenn es einfach nur der Joe Fix ist, wo es eigentlich um Zahlen, Daten, Fakten geht, aber erstmal zu fragen, wie geht's dir eigentlich?
Ja.
Fand ich zum Beispiel sehr gut.
Ja, ja, ich glaube, das, was unglaublich wichtig hier ist, was du so ein bisschen da ansprichst, ne, ist dieses überhaupt sich mal zuzulassen, dass man sich selbst mal zuhört, ja. Ist ja am Ende
schwer.
Genauso bei der Prokrastinationsthema hier, wo wir sind, ne, überhaupt sich mal so zuzuhören. Bin ich eigentlich gerade überfordert oder bin ich unterfordert? Wo steckt hier eigentlich gerade der Hase im Pfeffer?
Voll.
Ja? Und sich da selbst überhaupt mal zuzuhören. Wir gehen da oft so drüber, dass wir gar nicht uns selbst überhaupt mal zuhören, weil wir vielleicht irgendwie Angst haben oder so. Was könnte denn da kommen, wenn wir uns zuhören? Und kann ich damit überhaupt umgehen mit dem, was denn dann da eigentlich vielleicht so hochkommt? Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob meine damalige Sandra, die mitten im Burnout drin steckte, mir heute überhaupt zugehört hätte. Weiß ich nicht.
Krass. Ja, das finde ich so extrem. Ja. Und das höre ich halt ganz, ganz oft, weil ich glaube, man darf halt auch die Menschen nicht dazu zwingen, sondern es braucht dann diesen eigenen Funken. Weil ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, weil wir sind ja jetzt hier kein Diagnose-Podcast oder so. Aber ich finde es gerade hochspannend, weil ich glaube, das ist ein sehr sensibles Thema.
Ja.
Und das kann im Kleinen anfangen, dass ich einfach übervoll bin mit einem E-Mail-Posteingang bis zum Website-Relaunch. Ne? Deswegen, das Prokrastination kann oft halt der Beginn sein von etwas, wo man halt rechtzeitig eingreifen könnte. Man muss aber offen sein.
Ja. Oder es kann auch ein Zeichen wirklich davon sein, also da will ich jetzt gar nicht sagen, dass jemand, der normal prokrastiniert, irgendwie hier ein ernsthaftes psychisches Thema hat. Ja. Aber es kann schon auch durchaus sein, gerade manche, die wirklich eher psychisch sehr belastet sind, neigen noch mehr zu diesem Thema. Also gerade Depression und Prokrastination hängt sehr nah miteinander zusammen. Auf keinen Fall heißt, jemand, der prokrastiniert, hat eine Depression, sondern eher, wenn jemand prokrastiniert, könnte man mal überlegen, also jemand, der eine Depression hat, der prokrastiniert höchstwahrscheinlich auch. Deswegen ist es durchaus schon auch so ein Thema, wenn man echt das Gefühl hat, okay, das belastet mein ganzes Leben. Also das ist oft so die Frage, ne? Ist das jetzt sowas, wo ich manchmal auch so mit einem Schmunzeln irgendwie jemandem drüber erzählen kann, ach Mann, jetzt habe ich halt schon wieder prokrastiniert. So, ja, oder ist es wirklich so, dass ich echt das Gefühl habe, ich kriege meinen Job deswegen kaum noch hin. Ich kriege ernstzunehmende Probleme deswegen, weil ich ständig meine Sachen nicht erledigt bekomme, weil ich deswegen dann negatives Feedback bekomme. Ich kann deswegen nachts nicht mehr schlafen und das belastet irgendwie mein ganzes Leben. Dann ist es so ein Signal, wo man sich denken sollte, okay, da sollte ich vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken. Ja.
Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wenn jetzt jemand das bei sich feststellt, so wie du es gerade beschrieben hast, dann klingt das ja schon sehr lebenseinschränkend.
Ja.
Wo kann sich jemand hinwenden?
Ja.
Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, I feel it, ich kann nicht mehr schlafen, mir geht's nicht gut, ich habe schon das dritte Gespräch in der Arbeit gehabt und ich krieg's nicht hin.
Ja.
Wo kann so jemand hingehen, wenn wir jetzt gerade schon so tief drin sind in dem Thema?
Genau. Also es ist da natürlich dann die Frage, ist es wirklich jetzt, dass jemand psychisch krank ist? Und das quasi ein Zeichen davon ist? Oder ist es so, dass es für jemanden einfach eine sehr starke Belastung ist und der vielleicht eine externe Hilfe braucht, ja?
Okay.
Wenn wir jetzt sagen, okay, derjenige ist wirklich in dem Falle, dass es jetzt keine psychische Erkrankung ist, aber derjenige ist schon so stark dadurch belastet, dass es auch alleine vielleicht nicht hinkriegt, dann ist ein Coach eine super Anlaufstelle. Und sich da einen guten Coach zu holen, der einen da in die Hand nimmt. Die andere Variante ist die, wenn es wirklich so ist, dass das ganze Leben extrem stark belastet ist, dass man vielleicht auch, wenn man mal ehrlich hinschaut, auch sieht, dass auch das Privatleben belastet ist, dass nicht nur der Beruf belastet ist, das Privatleben auch belastet ist und dass es irgendwie das ganze Leben sich sehr anstrengend anfühlt und sehr belastet anfühlt, dann ist es vielleicht eher die Option, mal zu gucken, okay, könnte das vielleicht doch wirklich eine psychische Erkrankung sein, wo man was machen kann, ja? Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es ist aus meiner Sicht überhaupt keine Schwäche, sich das einzugestehen. Im Gegenteil, es ist eher eine Stärke, sich das einzugestehen. Weil wenn man sowas hat, meistens, es wird nicht in den seltensten Fällen von alleine wirklich besser. Meistens braucht man eine externe Hilfe. Und es ist viel stärker, das früher zu erkennen und sich früher da rausholen zu lassen, weil umso früher man es merkt, umso leichter kommt man raus, als wenn man dann irgendwie ganz zusammengebrochen ist am Ende. Und das, was man hier am besten machen kann, ist entweder, dass man zum Hausarzt geht, wenn man einen Hausarzt hat, dem man vertraut. Und der kann einem dann da auch schon mal eine erste Einschätzung geben und der kann einem dann auch sagen, wie das weitergeht, das Prozedere, kann einem vielleicht auch dann eine Überweisung zum Psychologen geben. Die andere Variante, die ganz viele nicht kennen, gerade wenn man für alle, die in Deutschland sind zumindest mal, wenn ihr zu einem Psychologen gerne mal gehen möchtet und mit dem einfach mal sprechen möchtet, man hat da so 3 Orientierungsstunden, wo man einfach auch mal gucken kann, wo man für sich dann auch vielleicht rausfinden kann, okay, ist es jetzt wirklich mehr oder ist es gar nicht so viel? Wie ist es denn überhaupt einzusortieren? Die sind sehr, sehr unverbindlich quasi, ja. Und einen freien Psychologen findet man oft nicht so leicht, aber die Krankenkassen müssen einem Auskunft geben. Also am besten dann einfach die Krankenkasse anrufen und die muss einem sagen, wo in der Nähe ein freier Psychologe ist.
Super.
Spannend. Ja, richtig gut.
Ganz wichtig. Sandra, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir mit den Menschen beschäftigt, die sagen, ich komme alleine nicht mehr raus. Und jetzt schauen wir uns doch mal die Menschen an, die sagen, naja, also es ist jetzt nicht so arg und ich kann auch noch gut schlafen und es ist alles fein, aber es nervt mich ein bisschen. Und jetzt, wir nehmen heute an einem Montag auf und jetzt sagen wir mal, jetzt ist morgen Dienstag früh und der fährt seinen Computer hoch. Und was gibst du dem so für Tipps mit, der vielleicht jetzt nicht nur eben den Website-Relaunch hat, sondern sagt, das ist jetzt nicht so ein Riesenprojekt, sondern es sind so Kleinigkeiten, die liegen schon ewig, die rutschen auf der To-Do-Liste immer weiter runter. Ja. Was gibst du uns so für so einfache Tipps mit, wenn wir morgens in den Tag starten, wie wir gegen unsere Prokrastination ein bisschen arbeiten können? Wir sagen, es ist gar nicht so ein Riesenthema, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, über Analysen und wie gehe ich analytisch vor, sondern so ein paar, jetzt wollen wir die Hacks, jetzt wollen wir clickbaiten, jetzt wollen wir die Hacks.
Ja, also da sind wir wahrscheinlich in den Sachen, die immer wieder weiter nach unten rutschen, eher dann bei den Themen, wo unklar ist, warum tue ich's, oder bei den Sachen, auf die ich keine Lust habe. Also bei eher der Unterforderung oder so Unterforderung und keine Lust, so ist für mich so ein bisschen eine Kategorie, ja. Das heißt, also erstmal glaube ich, wir sind einer Generation, die nicht mehr priorisieren kann. Wir haben das so ein bisschen verlernt. Unser Gehirn ist nicht mehr so richtig auf Priorisieren gepolt, weil wir so einfach so viele Dinge haben und so schnell auch immer dieses Hopsen haben. Also, dass wir uns so schnell immer hier hinbringen lassen. Unser Gehirn verlernt einfach zu priorisieren. Und ich glaube, wir dürfen alle wieder anfangen zu üben, zu priorisieren. Und sich dann auch wirklich mal all diese Aufgaben, die da immer runterrutschen, mal anzugucken und mal ganz ehrlich sich selbst in die Augen zu schauen und zu sagen, brauche ich das denn wirklich? Überhaupt erstmal zu gucken, muss das wirklich sein? Und wenn ja, wofür? Und dann mal sich so ein bisschen zu fragen, okay, was für eine Wirkung hat das denn so in 3 Monaten? Ja, wenn ich das jetzt mache, welche Wirkung hat das in 3 Monaten? Also für mich mein Rechnungsbeispiel, dann habe ich Geld auf dem Konto, ist schon eigentlich ganz schön gut. Ja, oder die andere, andersrum, nicht was für eine Wirkung hat es, sondern was für ein Problem entsteht. Ja, also welche Spätfolgen hat das? Also zum Beispiel, wenn ich das Seminar nicht vorbereite, da sind wir jetzt wieder eher bei einem großen Thema, aber wenn ich das Seminar nicht vorbereite, naja gut, dann werde ich vor meinem Kunden schlecht dastehen, der wird mich nicht wieder buchen, werde eine schlechte Bewertung kriegen, nicht so gut, ja. Und sich dann mal so ein bisschen anhand dieses Wirkung oder was ist die Folge, mal ein bisschen zu bewerten, okay, welche Sachen brauche ich denn eigentlich wirklich? Ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema. Und ansonsten, wenn es dann halt am Ende doch darum geht, die Sachen, die einfach man keine Lust hat, sie müssen aber doch passieren, weil es vielleicht auch einfach ein Prozess ist, der intern passieren muss, oder solche Geschichten, ja, man schiebt sie trotzdem auf, aber sie müssen halt passieren. Da hilft dann am ehesten doch noch das, was wir ganz am Anfang gesagt hatten, diese 5-Minuten-Regel zum Beispiel, ja. Also wirklich einfach 5 Minuten starten, aber mit der ganz ehrlichen Erlaubnis, wenn ich nach 5 Minuten mich richtig mies damit fühle, darf ich aufhören. Ja, aber wirklich einfach mal 5 Minuten anfangen. Oder ansonsten eben das, was wir am Anfang gesagt hatten, Eat the Frog, sich vornehmen, jeden Tag so eine doofe Aufgabe. Ich muss jetzt nicht 20 auf einmal machen, jeden Tag eine. Und das dann als allererstes direkt morgens zu machen, bevor man in was reinstartet. Und da auch wieder eben nicht, es wird umso schlimmer, umso größer der Berg ist. Ja. Also nicht, ich muss jetzt gleich alle 20 ekligen Sachen machen und ich nehme mir jetzt hier den ganzen Tag und mache 20 eklige Sachen, den ganzen Tag lang nur ekliges Zeug, sondern dann wirklich jeden Tag eine mini kleine Sache.
Verstehe. Ja, ja. Ich würde gerne noch eine Methode von dir bewerten lassen. Und zwar war so die Treiberin dort, Mel Robbins, die hat so eine 5-Sekunden-Regel etabliert, also gegen die Aufschieberitis, ne? Also Prokrastination. Das heißt, sobald du halt irgendwie was Wichtiges tust, dass du vor dieser Aufgabe laut oder leise runterzählst. 5, 4, 3, 2, 1 und los und ab dafür, um halt so mögliche angehende Grübelattacken oder so mentale Blockaden direkt auszubremsen. Was sagst du dazu?
Ja, also für mich würde die jetzt, glaube ich, nicht funktionieren, aber ich finde die Idee dahinter gut. Das ist dieses, ich bringe mich jetzt in den Modus. Ich bringe mich jetzt quasi in einen Fokusmodus. Ja. Also ich glaube, das ist generell schon eine sehr, sehr gute Taktik. Da sollte aber, glaube ich, jeder für sich so sein eigenes Ritual finden. Ja. Für den einen ist es zum Beispiel eine Atemmethode. Ja. Also was super gut funktioniert, ist die Boxatmung. Die ist wirklich so, die bringt einen in Fokus. Ja. Boxatmung bedeutet, man atmet 4 Zählzeiten ein, hält 4 Zählzeiten, atmet 4 Zählzeiten aus, hält wieder 4 Zählzeiten. Ja. Und das wiederholt man dann so 5-mal ungefähr. Und das bringt wirklich so das Gehirn auf Fokus. Ja. Das andere ist natürlich dann zum Beispiel auch noch was, gerade wenn es eher so eklige Aufgaben sind, dass man vielleicht auch was Schönes hat. Ja, also keine Ahnung, ich liebe hier meinen Dinkelkaffee mit Hafermilch und dann sich vorher extra den zu machen, nur dafür zu machen, ja. Und sich das oder dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, noch eine Kerze anzuzünden oder eine coole Musik anzumachen oder was auch immer, damit man sich irgendwie bewusst, okay, ich nehme jetzt bewusst die Zeit dafür, ich mache es mir möglichst schön und dann wirklich halt so ein Ritual zu haben, wo dann auch das Gehirn weiß, okay, jetzt ist Fokus angesagt.
Ja, verstehe. Okay.
Also was ich tatsächlich mache, wenn ich jetzt sage, jetzt muss ich aber, jetzt ist wichtig, ich bringe das Handy aus dem Raum. Also es gibt Studien, die tatsächlich belegen, dass die reine Anwesenheit, also nicht selbst Display nach unten, die reine Anwesenheit des Smartphones zu mehr Unkonzentriertheit führt. Ja. Und das habe ich bei mir beobachtet. Vor allem, was ich beobachtet habe, ist, wenn es dann richtig kritisch wird, wenn ich richtig beißen muss, also so Seminarkapitel, wir alle drei schreiben regelmäßig Seminare, wir kennen das, da gibt's einen halben Tag, da flutschst du durch diesen halben Tag und dann fehlt dir der Übergang von einem Thema zum nächsten didaktisch und dann denkst du darüber nach und dann wird's übel und dann greife ich ständig zum Handy. Erwische ich mich dabei. So, wenn ich den Übergang nicht weiß, so und dann, aber davon wird's ja nicht besser.
Ja.
Und da habe ich mich dabei erwischt und seitdem ist es so, dass wenn was wirklich wichtig ist, geht's Handy raus aus dem Raum.
Ja.
Da hilft auch kein, ich mache irgendwie so Bildschirmsperre oder so ein Quatsch, habe ich auch alles probiert. Nee, Studien sagen tatsächlich, die reine Anwesenheit im Sichtfeld führt zu einer schlechteren Konzentration. Ja. Und das beobachte ich bei mir. Ich schmeiße es raus aus dem Zimmer, das liegt dann in der Küche, wenn ich sage, jetzt ist es wichtig. Ja. Das hilft.
Ja, absolut. Ja.
Sehr cool. Also ich muss sagen, Sarah, Sandra, ich bin wieder schlauer und inspirierter. Vielen, vielen Dank dafür.
Patrick, mir sind gerade noch 2 ganz wichtige Punkte eingefallen bei dem, was Sarah gerade gesagt hat. Darf ich die noch?
Ja, klar. Natürlich, klar. Du kannst dir auch gern überlegen, was davon ganz schöne Abschlussworte wären zum Beispiel. Na, kannst du auch gern noch kurz abwägen und das kurz in den jeweiligen Fokus setzen.
Ja, genau. Also das, was, glaube ich, hier gerade noch so ein bisschen super wichtig rauskam, ne? Das eine ist, sich zu überwinden. Aber dann, wenn man sich überwunden hat, dann wäre es natürlich so schade, wenn wir dann aus dem Fokus rausfallen. Wir haben angefangen und dann piepst das Handy. Oh Mann, ey, was ein Mist, ne? Das heißt, ich glaube, was auch noch super wichtig ist, dann eben die richtige Bedingung zu schaffen. Also auch gerade wieder die die ganzen Browserfenster, bitte alle zu. Nur das offen haben, was man gerade wirklich braucht. Alle anderen Programme zu. Nur die Sachen offen haben, die man wirklich, wirklich braucht, ja. Ach Mensch, jetzt hier.
Apropos.
Nur die Dinge, die man wirklich braucht, offen haben, ja. Und das, was, glaube ich, dann auch noch super, super wichtig ist, dass man schaut, dass man, jetzt bin ich total aus dem Fokus, schaut mal, Da sieht man, das ist genau der Beweis, ne? Da, hier kommt einmal kurz eine Sache dazwischen und es dauert ewig, bis man wieder genau dort ist, wo man eigentlich hin will, ja? Und dass man eben dafür sorgt, dass das am Ende nicht passiert. Also hier zum Beispiel auch Notifications deaktivieren oder so, ja? Mhm. Dass du genau eben nicht das hast, dass du dann, wenn du gerade drin bist, dass du dann wieder rausgeholt wirst, sondern dass du dann auch wirklich deine Aufgabe durchziehen kannst und wirklich machen kannst. Und ich glaube, das, was am allerwichtigsten ist, all das, was man so macht, als Experiment zu betrachten. Und all die Sachen, die wir jetzt, glaube ich, so gesagt haben, das sind alles super, super hilfreiche Dinge und super wertvolle Dinge. Aber es heißt nicht, dass alle Sachen bei jedem funktionieren. Und ich glaube, es ist super wichtig, einfach mal anzufangen, klein anzufangen, jetzt auch nicht alle Sachen, die wir gesagt haben, direkt anzufangen, ja, auf einmal ist auch viel, sich vielleicht jetzt hier ein oder zwei kleine Impulse rauszusuchen, die man als Experiment ausprobiert. Und wenn das nicht funktioniert, ist es auch vollkommen legitim. Und dann kann man das einfach am Ende wieder anpassen. Auch okay. Ja. Und dann einfach sich so Stück für Stück an die Sache ranzutasten.
Richtig cool.
Ich finde das sehr, sehr wertvoll. Gerade was du auch gesagt hast, nicht alles passt. Also ich bin da auch immer sehr, ich habe die Selbsterkenntnis, wie gesagt, im Studium gehabt und gesagt, okay, gut, it is, that's how I roll. Fertig. Aber ich versuche es natürlich, mir es leichter zu machen. Also ich, für mich war ein großer Schlüssel, mich nicht mehr dafür zu sagen, hey, du bist zu faul, jetzt reiß dich halt mal zusammen, sondern sagen, okay, das ist, wie ich bin und jetzt machen wir das Beste draus. Und dann eben verschiedene Sachen auszuprobieren, wie jetzt in meinem Fall wirkt eben das Handy draußen liegen lassen. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra, an alle, die sagen, viele gute Tipps waren da dabei. Sandra war schon mal da und die hat auch da schon richtig viele gute Tipps dagelassen. Und wenn du sowas nicht verpassen willst, dann folg uns auf eingängigen Podcast-Portalen oder bei YouTube und wir freuen uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung.
Und du darfst gerne abschließen, Sandra, mit deinen Worten für dieses Format. Ganz genau.
Ich darf abschließen. Ja, ihr seid nicht faul. Es gibt einen anderen Grund. Und Prokrastination ist ganz normal. Es tut fast jeder. Es ist nicht das Problem, wenn man prokrastiniert. Es ist nur das Problem, wenn man es weiß, dass man es tut und es immer weitermacht, obwohl man weiß, dass man was dagegen tun könnte. Mhm. Und ja, in diesem Sinne, schnappt euch eine Sache, probiert es einfach aus und testet euch da für euch langsam weiter und schaut, wie euch die Steinchen von den Schultern fallen.
Sagt Sandra Medera beim 121 Watt Podcast.